Lars hat gesagt, wir haben eine neue Predigtreihe. Und das ist auch so. Wir haben dieses Jahr ja so ein bisschen die Predigtreihen konzipiert in Analogie zu unserem ganzen Bauvorhaben. Wir haben angefangen bei dem Fundament, wo wir gesagt haben, was ist denn unser Fundament als Gemeinde? Das ist Jesus Christus, auf dem wir stehen. Da gibt es kein Vertun, da gibt es kein anderes Fundament als dieses Fundament. Und dann haben wir gesagt, in einem Bau ist es ja so, dass man auch auf das mal schaut, was gut ist und was wir behalten wollen. Wir wollen nicht alles abreißen. Und dann haben wir ein paar Punkte hervorgehoben, wo wir sagen, das funktioniert bei uns in der Gemeinde ganz gut. Und da wollen wir vielleicht das noch ausbauen, aber da wollen wir drauf schauen und das auch mal hochhalten, weil es ein guter Wert ist, den wir als Gemeinde haben. Aber es ist ja auch so, und wir nähern uns ja auch dieser Umbausituation, wo wir auch ein bisschen ausmisten wollen und wo wir auch Dinge zurücklassen wollen oder Dinge vielleicht ganz neu ergreifen wollen, weil wir sagen, Mensch, ja, da haben wir so eine Baustelle auch bei uns in der Gemeinde, da wollen wir gerne noch den nächsten Schritt gehen. Und so haben wir jetzt eine Predigtreihe konzipiert, es sind 4 Teile. Wir haben sie unter den Titel gestellt, von Jesus lernen. Und heute haben wir den schönen Titel, den Hintern hochkriegen. Okay, hat jetzt nichts irgendwie mit dem Hermannslauf zu tun und alle müssen jetzt laufen, aber vielleicht wird dich das irgendwo antippen. Ich möchte mit uns einen Text lesen, abschnittsweise nach und nach, den ich hier als Grundlage nehme. Das ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten aus dem Matthäusevangelium Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Der Textzusammenhang in diesem ganzen Abschnitt, das sind die Endzeitreden von Jesus. Das heißt, Jesus, er hat hier verschiedene Beispielgeschichten, verschiedene Gleichnisse seinen Jüngern mitgegeben, wo es darum geht, dass er sie vorbereiten wollte für die Zeit, wenn er in den Himmel aufgefahren ist und wenn er nicht mehr bei ihnen ist, für die Zeit bis zu seiner Wiederkunft. Wie sollen sich die Jünger verhalten? Wie sollen sie reagieren? Was sollen sie, in welcher Haltung sollen sie ihr Leben leben? Und in diese Richtung geht auch unsere Gleichnisgeschichte hier. Hier in der Geschichte beschreibt Jesus sich mehr oder weniger selbst als einen reichen Mann, der für einige Zeit das Land verlässt und seinen Reichtum in die Hände seiner Diener legt. Und die Frage ist ja, wie verhalten sich jetzt diese Diener, wenn der Inhaber der ganzen Geschichte, wenn er weg ist in einem fremden Land, was machen sie mit seinem Reichtum, bis er wiederkommt? Und da gucken wir mal abschnittsweise in dieses Gleichnis hinein. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Also ein sehr reicher Mann, irgendwie ein Unternehmer, ein Geschäftsmann, der viel Reichtum angehäuft hat und er hinterlässt jetzt diesen Reichtum seinen Dienern. 3 hat er ausgewählt, in der Übersetzung kann man auch sagen, das sind Sklaven. Sklaven, das waren nicht immer so ganz einfache Menschen, das waren auch manchmal sehr gebildete Menschen. Auf jeden Fall kann man sagen, das waren Vertrauenspersonen, die hier der Geschäftsmann hatte und er verteilt diese Talente. Talent ist ja für uns irgendwie so ein bisschen doppeldeutig, ja. Da schwingt für uns immer gleich Gabe und Fähigkeit mit, was gar nicht so ganz verkehrt ist. Aber hier in dieser Geschichte mein Talent eine Anzahl von Geld. Also ein Talent heutzutage, das wären mehrere 100.000 Euro. Okay? So hat dann jeder richtig viel Geld bekommen, mit dem er jetzt arbeiten sollte. Ich möchte schon mal hier diese Doppeldeutigkeit mal nehmen, damit wir hier auf eine Spur kommen für uns persönlich. Weil Gott hat uns natürlich auch Geld anvertraut, aber zuallererst geht es ihm, glaube ich, nicht um unsere Finanzen, sondern um Gaben und Fähigkeiten, die er uns gegeben hat. Das lesen wir zum Beispiel im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Also das ist so die Stoßrichtung. Gott hat uns reich beschenkt. Wir sind reich ausgestattet mit Gaben, mit Fähigkeiten, sicherlich auch mit Finanzen. Wir haben ein ganzes Paket bekommen, mit dem wir arbeiten sollen. Wir sind praktisch in dieser Rolle von diesen Dienern, von diesen Knechten, von diesen Mitarbeitern in dieser Zeit, wenn Jesus nicht hier auf der Erde ist. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir mit all dem, was wir von Gott bekommen haben? Sind wir gute Verwalter? Fragezeichen. Lass uns mal weiterschauen. Vers 16. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Also, 3 Personen und 2 unterschiedliche Ansätze, wie sie mit diesen Talenten umgegangen sind. Die ersten beiden, könnte man sagen, das sind so die Unternehmer. Ja? Die setzen das Geld ein. Wie es nicht beschrieben, wie sie das konkret gemacht haben. Aber sie haben mit dem Geld gearbeitet, sie haben es investiert, sie sind Risiken eingegangen, sie haben irgendwas ans Laufen gebracht, sodass dann ein Output kam und sie haben auf einmal genauso viel Geld noch erwirtschaftet, sodass es auf einmal doppelt so viel war. Und dann der 3. Diener hier, ich habe ihn mal den Unterlasser genannt. Ja, es gibt Unternehmer und es gibt Unterlasser. Und der Unterlasser, er versteckt das Geld, er hat Angst, das Geld anzupacken und zu investieren und er nimmt das Geld und vergräbt das irgendwo im Boden, damit das nicht geklaut wird. Damals war das gar nicht so unüblich. Also wenn Leute Angst hatten und das Geld sicherstellen wollten, dann haben sie das schon mal ganz gerne vergraben. Heutzutage, wenn es dann irgendwelche Hobbyarchäologen gibt, die graben dann manchmal solche kleinen Schätze aus, weil vor Hunderten von Jahren Leute ihr Vermögen vergraben haben. Aber das ist nicht das, was er machen sollte, weil er sollte doch eigentlich mit dem Geld arbeiten und den Gewinn für seinen Herrn maximieren. Vers 19. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Da sind also diese 2 Unternehmerdiener, die das Geld eingesetzt haben und die gut gewirtschaftet haben. Und sie sind da, der Herr kommt wieder und sie kriegen ein richtig fettes Lob. Ja, der Herr ist zufrieden mit ihnen, sie haben gut gearbeitet. Er sagt, du bist ein tüchtiger, ein treuer Diener. Die Treue über das Wenige wird mit mehr belohnt. Das heißt, sie bekommen noch etwas dazu. Der Herr beschenkt sie und er lädt sie ein, so heißt es hier, zum Freudenfest des Herrn. Und das sind so von der Begrifflichkeit, meint das, ich sag mal, das endzeitliche Freudenfest mit Gott selbst. Wo der Herr sagt, hey, du bist dabei, du bist eingeladen, jetzt können wir feiern. All dein Investment hat sich gelohnt. Jetzt wird hier gefeiert bis in alle Ewigkeit. Das heißt, die Botschaft hier ist, diejenigen, die treu im Reich Gottes ihren Dienst tun, werden für ihre Anstrengungen belohnt werden. Jetzt weiß ich, dass wir hier sehr sensibel hören. Und das Gleichnis ist auch definitiv nicht einfach, irgendwie auszulegen. Wir hören hier sehr sensibel, weil es ja um Belohnung geht und weil es um Tun geht, um irgendwie Leisten geht. Und trotzdem möchte ich das einfach mal so stehen lassen. Wenn du dich im Reich Gottes investierst, wenn du aktiv beteiligt bist, dann hat das eine Auswirkung in der Ewigkeit. Dann gibt es irgendwie Belohnung, wie auch immer Belohnung aussieht. Aber es ist nicht vergeblich. Dein Investment hier auf der Erde für das Reich Gottes ist nicht vergeblich. Lass uns mal weiterlesen, Vers 24. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das sind harte Worte, ist ein harter Abschnitt. Sowohl das, was hier der Diener sagt in Richtung seines Herrn, wie er ihn beschreibt, das ist schon auch hart, aber auch dann die Antwort des Herrn zum Diener hin. Ich finde, hier wird deutlich, dass dieser dritte Diener, der Unterlasser-Diener, dass der so ein falsches Bild hat von seinem Herrn. Zumindest ein ganz distanziertes Verhältnis zu ihm hat. Also er ist nicht innerlich irgendwie beteiligt in diesem ganzen großen Projekt, sondern er hat sich so da rausgezogen und tut so, als ob das nicht sein Business ist. Und er hat eine innere Distanz aufgebaut zu diesem Herrn. Er versteht gar nicht so richtig seinen Herzschlag. Er weiß gar nicht, wer dieser Herr vielleicht ist. Er hat Angst vor ihm, Angst vor seiner Reaktion. Er hat Angst, wenn er irgendwas falsch macht, dass er uns auf den Deckel bekommt. Und deswegen ist er auf Sicherheit beachtet und möchte alles vergraben, dass bloß nichts dazwischen kommt. Und dann die Antwort des Geschäftsmannes zu ihm, du böser und fauler Mensch. Das wünschen wir uns nicht. Ja. Stell dir vor, du arbeitest und irgendwann hast du so ein Jahresgespräch mit deinem Chef und der wird dir sagen, Mensch, also Sie sind ein böser und fauler Mensch. Das geht ganz tief, ja, und das spricht eine ganz deutliche Sprache. Und die Kritik, und damit hat der Geschäftsmann ja recht, warum hast du das Geld nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Damals gab es vielleicht mehr Zinsen als heute, ja. Auf jeden Fall ein bisschen was wäre bei rumgekommen. Die Konsequenz letztendlich hier für diesen Unterlasserknecht, alles wird ihm genommen. Also dieses eine Talent wird ihm genommen und er steht ohne irgendetwas da und letztendlich verliert er hier auch den Anteil an der Ewigkeit. Also die Sprache, die hier genommen wird, benutzt wird, die Finsternis, lautes Jammern, angstvolles Zittern und Beben, das spricht für ewige Trennung von Gott. Also ein hartes Urteil wird hier gefällt über diesen dritten Unterlasserknecht. Ich möchte mal versuchen, dieses Gleichnis ein bisschen einzuordnen in diesen ganzen neutestamentlichen Kontext mit der Lehre, die wir haben, um hier keine Missverständnisse zu fabrizieren. Also der erste Punkt, ganz wichtig, wir werden aufgrund unseres Glaubens an Jesus gerettet, nicht aufgrund von unseren eigenen Leistungen. Könnte man jetzt meinen, wenn man hier dieses Gleichnis einfach so hat. Aber die große Lehre ist, nein, wir können uns unsere Ewigkeit bei Gott nicht erarbeiten. Wir können nicht irgendwie leisten, machen und tun und so, dass Gott irgendwann sagt, wow, super, du hast genug gemacht und jetzt hast du die Karte in die Ewigkeit gezogen und jetzt nehme ich dich an. So funktioniert es nicht. sondern wir alle sind auf die Gnade Gottes angewiesen. Deswegen feiern wir Ostern, deswegen feiern wir Karfreitag. Jesus hat uns würdig gemacht, dass wir den freien Zugang zum Vater haben. Und er beschenkt uns mit Ewigkeit, die wir nicht verdienen, keiner von uns. Ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Aber der zweite Punkt, den dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Gesunder Glaube an Jesus bringt auch gute Werke hervor. Das heißt, Glaube an Gott, Glaube an Jesus, Beziehung mit Jesus ist nicht nur, wow, ich habe jetzt Jesus gefunden und jetzt ist alles gut und ich mache so mein eigenes privates Ding, sondern gesunder Glaube führt dazu, dass wir das, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, dass wir es einsetzen, dass wir es irgendwie ins Reich Gottes bringen, dass wir was damit machen, dass wir uns investieren, dass wir es nicht brach liegen lassen, dass wir das, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, nicht nur für uns verwenden, um unser eigenes kleines Reich zu bauen, sondern es geht um das, was Gott vorhat. Es geht um seine Größe, es geht nicht um meine Größe. Und ohne diese guten Werke, so beschreibt es das Neue Testament, ist der Glaube tot. Also wenn das nicht passiert, wenn keine Aktion kommt, wenn kein Output kommt aus meinem Glauben, als Folge von meinem Glauben, dann ist dieser Glaube tot, dann ist er gar nicht real, dann ist er irgendwie schräg, dann ist er falsch, dann war er gar nicht echt am Anfang. Dann ist es nicht der Glaube, von dem Jesus spricht. Und so ruft dieses Gleichnis uns dazu auf, dass wir Jesus ganz nachfolgen sollen. Dass wir ihm nicht nur mit leeren Worten nachfolgen sollen oder mit vollen Worten, aber dann nichts dahinter ist und alles zusammenbröselt, sondern dass wir ihm mit unserem ganzen Leben nachfolgen, auch mit dem, was wir bekommen haben, mit dem, was wir tun, mit unserem Investment in sein Reich, dass wir Dinge praktisch umsetzen, dass wir das ausleben, was wir von Gott anvertraut bekommen haben. Sonst ist es Fake-Glaube. Dann fehlt etwas ganz Entscheidendes. Ich möchte uns einladen, dass wir dieses Gleichnis mal nehmen, so und als Hintergrund jetzt mal behalten, wie auch so ein Spiegel, in das wir hineinschauen. Weil unweigerlich fragt man sich ja bei diesem Gleichnis, okay, bin ich jetzt ein Unternehmerknecht oder bin ich ein Unterlasserknecht? So. Aber dass wir trotzdem in gewisser Weise diese Brisanz mal rausnehmen, weil mir geht's um das große Thema Passivität. Passivität, also wie passiv bin ich in meinem Glaubensleben, auch was mein Investment angeht ins Reich Gottes. Wie sehr bin ich einfach nur da, weil ich denke, ja, ein Gottesdienst ist nett und dann bin ich einfach nur da und fülle meinen Platz aus, aber eben nicht so, dass ich mit den Gaben und mit den Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, etwas tue. Und Passivität kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Und ich möchte hier nochmal betonen, nicht alle Gründe, die ich jetzt hier aufzähle, die kommen jetzt in diese Kategorie von diesem Unterlasserknecht mit dieser harten Anti-Ewigkeitsbotschaft. Okay? Es gibt andere Gründe, warum wir passiv sind oder sein können in unserem Leben. Und da möchte ich mit uns mal drauf schauen. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass Gott uns nicht zur Passivität berufen hat, sondern Gott hat uns in eine gesunde Aktivität berufen. Hier vielleicht nochmal hilfreich, meine letzte Predigt zu hören mit dem Thema, wozu bin ich berufen? Das passt jetzt gut zusammen, diese beiden Predigten an dieser Stelle. Lasst uns mal fragen, woher kommt eigentlich Passivität in unserem Leben, auch in unserem Leben als Christ? Also wie kommt es dazu, dass es Christen gibt, die sehr aktiv in Gottes Reich dabei sind und sich einsetzen und dienen und machen und tun? Und dann gibt es aber andere, die irgendwie sehr passiv sind und schwer irgendwie da reinkommen. Auf Deutsch die Frage: Wie kann ich den Hintern hochkriegen? Ja? Also, wie komme ich da raus? Wie komme ich aus Passivität raus? Und wie komme ich hier in eine gute Aktivität hinein? Es gibt da, glaube ich, ganz, ganz viele Gründe. Ich habe einfach mal 5 Punkte für mich gegriffen, die ich uns hier nahe bringen möchte, um das Bild einfach ein bisschen breiter zu ziehen. Der erste Punkt, Gründe für unsere Passivität, das kann unsere Lebenssituation sein. Vielleicht sitzt du hier und denkst, Mensch, eigentlich müsste ich ja noch viel mehr machen in der Gemeinde für Gottes Reich. Und dann sagst du ja, schließlich gab es ja mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich viel mehr gemacht, als ich jetzt mache. Ich war super aktiv. Ja, damals, vor 50 Jahren, habe ich hier am Bau geholfen und war jeden Tag hier und habe mich hier verausgabt. Und dann habe ich jahrzehntelang meinen Platz gehabt in meinem Dienstbereich, wo ich dieses oder jenes gemacht habe, Menschen gedient habe oder praktisch geholfen habe. Und jetzt bist du hier und sagst, Mensch, jetzt geht nicht mehr so viel wie damals. Und jetzt hörst du noch diese Predigt hier vom Pastor Nico, ich soll den Hintern hochkriegen und sagst, Mensch, ja, eigentlich würde ich ja, aber ich kann nicht. Ich lieg einfach nur und bin vielleicht alt und schwach und kraftlos. Dann ist das ein ganz normaler Prozess des Lebens. Es gibt in unserem Leben unterschiedliche Phasen, wo wir unterschiedlich aktiv sind. Und das ist total normal, ist total okay. Es kann sein, wenn du heute schon über 70 bist oder so, dass du jetzt nicht mehr derjenige bist, der wer weiß, wie krasse Dinge schultert. Vielleicht ist es aber deine Aufgabe und deine Berufung, die Gott dir gerade jetzt gibt. Hey, bete doch mehr als vorher. Vielleicht hast du mit 20 oder mit 30 viel gemacht und wenig gebetet. Und jetzt bist du 70 oder 80 und kannst nicht mehr viel machen, dann sage ich dir, dann bete viel und segne die Leute. Und dann geh in das hinein, was Gott für dich da vorbereitet hat, was vielleicht ganz anders ist als damals. Und unterstütze und ermutige. Und wenn du finanziell gesegnet bist, dann gib ins Reich Gottes. Vielleicht ist die Zeit einfach eine andere als damals. Nicht jede von uns gefühlte Passivität ist eine Passivität im Sinne unseres Herrn, die er verurteilt, okay? Also es gibt gefühlte Passivität von unserer Seite, gegen die Jesus erstmal gar nichts hat, weil er sagt, hey, das ist ganz normal, du bist jetzt in dieser Lebensphase, du kannst auch gar nicht anders. Also manchmal ist Jesus viel gnädiger mit uns als wir selbst, weil wir irgendwie verprägt sind, weil wir eine schräge Meinung haben. Und nicht jedes schlechte Gewissen, was in unserem Leben aufkommt, das ist eine Mahnung des Heiligen Geistes. Vielleicht ist es einfach nur ein blödes, schlechtes Gewissen, was wir haben, weil wir einen Maßstab an uns legen, der nicht gut ist, der nicht gesund ist, der nicht geistlich ist. Da müssen wir uns von diesem schlechten Gewissen lösen und auf das hören, was Jesus sagt, aber nicht automatisch in diesem schlechten Gewissen uns irgendwie suhlen und ausbreiten. Vielleicht kannst du auch in einer Lebensphase stecken, wo du vielleicht nicht so alt bist, wo du aber sehr viel Kraft brauchst für dich und für dein Umfeld gerade. Ich habe das auch in der letzten Predigt so ein bisschen angedeutet, also da, wo du vielleicht kleine Kinder hast, und du bist froh, wenn du den Alltag über die Runden bekommst und meisterst und nicht untergehst, dann ist das vielleicht nicht die allerbeste Phase, dich jetzt noch wahnsinnig darüber hinaus im Reich Gottes zu investieren und noch dieses und jenes anzufangen. Du weißt wahrscheinlich selbst, wenn du es machen würdest, das würde dich killen. Und wäre auch nicht hilfreich für das Reich Gottes an der Stelle. Und du würdest Schaden nehmen. Also sei sehr wachsam und schau, wie es dir geht. Oder wenn du vielleicht älter bist und du hast pflegebedürftige Eltern und du musst jeden Tag da sein und für sie sorgen, ja, dann ist das vielleicht gerade mal dein Dienst im Reich Gottes und dann ist das nicht weniger wert, als irgendwo in der Gemeinde rumzuwuseln. Also sei an dieser Stelle entspannt. Manchmal kann es auch sein, dass wir Prozesse durchmachen in unserem Leben, wo wir Dinge in unserem Leben aufarbeiten aus der Vergangenheit, die sehr schmerzvoll sind. Also Leute, die therapeutische Prozesse durchgehen, die sind für diese Phase so ausgezehrt, weil sie so viel Kraft da reinlegen müssen, dass sie dafür Fokus haben und sich mobilisieren, da kannst du daneben nicht noch viel mehr machen. Und das kann auch manchmal 2, 3, 4 Jahre dauern. So, und an dieser Stelle werbe ich darum, dass Leute gnädig sind, die das vielleicht mitkriegen und nicht dann noch so eine Schippe drauflegen und sagen, Mensch, du musst ja eigentlich das und jenes noch machen und so. Das ist vielleicht gerade nicht der Punkt, um den es hier geht. Solche Phasen, gerade so Familienphasen, sind aber auch kein Dauerzustand und dienen auch nicht als Ausrede für alles. Ihr, die ihr schon länger unterwegs seid im Leben und im Glauben und in der Gemeinde, ihr wisst, die Generation unserer Eltern, die war so drauf, dass sie über jegliche Grenze sich investiert hat in Gemeinde und dass sie alles gegeben hat und dass da jeder Nachmittag und jeder Abend auf dem Bau zugebracht wurde damals und so weiter und so weiter. Das heißt, Leute, die haben alles aufgeopfert, selbst auf Kosten von Familie und Ehe und eigenem Wohlbefinden. So die Generation danach, die hat das als Kind irgendwie miterlebt und hat gedacht, Mensch, das, was meine Eltern da gelebt haben, so will ich das nicht machen. Also Gemeinde, schön und gut, aber Familie ist wichtig oder wichtiger. Und da werden viele Grenzen aufgezogen und Mauern hochgezogen, sodass man sagt, erstmal müssen wir hier klarkommen, als Familie, als Ehepaar. Erstmal muss unser Haus gebaut werden. Erstmal muss unser Garten gemacht werden. Also ne, ein ganz starker Fokus auf das eigene Leben. Und ich sage, ja, beides hat irgendwie Schlagseiten. Ja? Wenn du so tickst wie diese Generation, wo du erstmal dich immer selbst an erste Stelle setzt, du wirst ja nie fertig mit deinen eigenen Projekten. Und wenn du immer das Reich Gottes hinten anstellst, dann kommst du irgendwie nicht aus den Puschen. Irgendwann bist du wirklich alt und dann möchtest du vielleicht, weil du dann die Altersweisheit hast, du sagst, Mensch, jetzt will ich endlich mal ins Reich Gottes mich stärker investieren und dann hast du die Kraft nicht. Also ich glaube, dass ein gesunder Weg der Mitte hier wichtig ist. Zu gucken, wie kann ich denn beides leben? Natürlich immer mit dem weisen Blick, was ist hier gesund und was ist gut, aber nicht so krass das eine und nicht so krass das andere, sondern beides irgendwie zusammenbringen. Und das ist schwer. Und das ist jedes Mal neu ein Balanceakt, wo du denkst, Mensch, wie kann das denn gelingen? Aber ich glaube, das ist der Weg. Und ich glaube, vielleicht gibt es aktuell zu viele Leute, auch bei uns in der Gemeinde, die auf dieser Schiene hier sind. Also wir haben auch Leute auf dieser Schiene, wir haben Leute, die machen zu viel. Die haben ganz viele Dienste und bringen sich super ein. Einerseits ist das super, andererseits denke ich immer als Pastor, Mensch, mach nicht zu viel. Pass auf dich auf. Strapazier das nicht über, weil alles hat Grenzen. Okay? Aber es gibt auch Leute, die sind hier auf dieser Seite und das vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten und sind irgendwie passiv und kommen vielleicht zum Gottesdienst oder sind online dabei und sind irgendwie da, aber bringen sich gar nicht ein, weil immer Familie vorgeht und weil immer das eigene vorgeht. Und da denke ich, Mensch, da geht so viel verloren fürs Reich Gottes. So viel Kraft, so viel Schönheit, so viel Vielfalt. Da ist noch so viel mehr möglich, wenn Leute hier aus den Puschen kommen und den Hintern hochkriegen. So, das war so mein erster Punkt hier. Ein zweiter Punkt, warum Menschen passiv sein können. Und das schließt sich so ein bisschen an. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben besondere psychische Herausforderungen. Also es gibt psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression und auch alle anderen psychischen Erkrankungen. Die allermeisten Erkrankungen führen dazu, dass du in einer Passivität dich befindest, dass du gar nicht den eigenen Antrieb hast, dass du sagen kannst, okay, jetzt packe ich das aber an, jetzt rufe ich da an und jetzt gehe ich auf den Leiter zu und biete mich da an. Sondern die sind auf sich zurückgeworfen und halten das irgendwie aus, weil sie diesen besonderen Krankheitszustand haben. Geschichten aus der Vergangenheit, ja, Traumata, die man erlebt hat, wo Passivität letztendlich auch ein Schutzmechanismus ist, weil man Angst hat, wenn man in die Aktion geht, dass man wieder Verletzungen bekommt. Also Passivität kann eine normale Folge sein von schwierigen Dingen, die man erlebt hat. Teilweise sind solche Verletzungen und solche Geschichten ganz tief in unserem Leben abgespeichert. Für solche Leute gilt so der Satz, ja, wenn ich aktiv werde, dann wird es irgendwie gefährlich für mich. Also mache ich am besten nichts, weil das ist mein Safe Space. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Psychologie so ein bisschen auseinandersetzt. Es gibt in der Psychologie eine Theorie, die nennt sich Bindungstheorie, wo erforscht wurde, was für Auswirkungen hat es für ein kleines Kind in einer sicheren Bindung zu den engsten Bezugspersonen aufzuwachsen. Also wenn da eine Mutter ist und die hat immer den Blick auf das Kind und kümmert sich um das Kind, was macht das mit dem Kind? Und was passiert aber mit dem Kind, wenn diese Bindungsperson nicht so gesund ist, also mal ist sie da, mal ist sie nicht da, also eine Abwesenheit da ist, vielleicht auch eine emotionale Vernachlässigung da ist oder missbräuchliche Erfahrungen passieren in dieser frühesten Kindheit, dann hat das Auswirkungen auf das Kind. Und das Kind wird ja irgendwann auch älter und erwachsen. Und diese Auswirkungen von damals, die sind aber tief abgespeichert im Leben von den Erwachsenen. Und es hat Auswirkungen auch an dieser Stelle, was Passivität angeht. Nämlich die Bindungsforscher, die sagen, du brauchst eine sichere Bindung zu deinen engsten Bezugspersonen, meistens dann die Mutter, der Vater, damit das Kind sich sicher fühlt und in die Exploration gehen kann. Okay, schwieriger Begriff. Exploration meint, das Kind fühlt sich sicher genug, um die Welt entdecken zu können und zu wollen. Und das haben dann die Wissenschaftler erforscht. Und dann gibt es auch Videos, kann man sich das anschauen und so, ist ganz spannend. Also der Punkt ist, wenn diese sichere Bindung als Kind nicht da ist, dann geht das Kind nicht auf die Entdeckungsreise, die Welt zu entdecken, sondern bleibt eigentlich in einer Passivität stecken, kommt nicht so sehr ins Leben. Und es hat Auswirkungen, selbst wenn du erwachsen bist. Es gibt Personen, die fühlen sich sicher im Leben, gut angekommen, gut gegründet. Und die haben Mut, Neues zu wagen, auf Leute zuzugehen, das Leben zu gestalten. Das ist gar kein Thema. Dann hast du aber andere Leute, für die ist alles Neue beängstigend, alles schwierig und sie fühlen sich unsicher, weil sie diese Urbindung nicht als sicher erlebt haben. So kann es Menschen geben, auch im christlichen Bereich, die sind in einer Form passiv. Und das ist jetzt nicht, weil sie irgendwie geistig schräg drauf sind oder weil sie Jesus nicht lieb haben oder so, sondern weil sie vielleicht Verletzungen hier in ihrer Kindheitsgeschichte mit sich bringen. Das heißt, die Lösung für solche Leute ist jetzt auch nicht eine Predigt von einem Pastor zu diesem Bibeltext, der jetzt sagt, hey, du musst jetzt hier aber richtig Gas geben und du musst jetzt den Hintern hochkriegen an dieser Stelle. Das ist nicht hilfreich, weil damit können die überhaupt nichts anfangen. Das würde das Gefühl von Überforderung noch mehr steigern. Und die Lösung ist, dass solche Leute an diese wunden Punkte rangehen und Heilung erleben, Begleitung sich suchen, therapeutische Hilfe suchen, dass die Dinge tief in ihrem Leben aufgearbeitet werden, damit hier eine Bewegung passiert, die positiv ist. Und dann können sie auch aktiv werden. Aber man kann diesen Schritt nicht überspringen. Sonst wirst du hier noch mehr zerstören, als es eigentlich, ja, als es gut ist. Also es geht darum, kleine Fortschritte zu gehen und zu feiern, sich auch nicht zu vergleichen und seinen eigenen Weg zu finden an dieser Stelle. Okay, dritter Punkt. Ich sehe, ich habe immer noch 35 Minuten, also ich freue mich. Gnade für den Prediger, der kann einfach losgehen mit seiner Predigt. Okay, dritter Punkt. Ich habe es mal überschrieben mit der Überschrift mangelnde Liebe Gott gegenüber oder mangelnde Liebe zu Gott. Was ist die richtige Motivation, uns in Gottes Reich mit unserer Zeit und Kraft und unseren Gaben und Fähigkeiten einzusetzen? Die richtige innere Motivation. Meines Erachtens ist die richtige Motivation, dass ich als Kind Gottes mich so beschenkt weiß von Gottes Liebe, dass ich so dankbar ihm gegenüber bin und dass ich ihn so sehr liebe, dass ich gerne etwas für ihn tue und mich einsetze für seine Sache. Also als Motivation echte Liebe Gott gegenüber und Dankbarkeit. Nicht aufgedrückt, nicht, der Pastor sagt, du musst das machen und deswegen mache ich das auch, sondern ein innerer Antrieb, eine innere Leichtigkeit, eine Freude, die da ist, sich einzusetzen. Ein Grund für Passivität kann sein, dass wir Gott gar nicht so persönlich und real erfahren haben, dass wir uns nun voller Liebe und Dank für seine Sache einsetzen wollen. Also wenn mir diese Herzensverbundenheit zu Gott, zu Jesus Christus fehlt und wenn das vielleicht nur im Kopf abgespeichert ist, dann ist das immer mit so einem gewissen Anspruch vielleicht verbunden, dass ich sage, ja, eigentlich sollte ich ja, und hier in dem Gleichnis steht es ja auch, und man strengt sich dann an und man geht dann vielleicht auch sehr stark auch in der Aktivität, aber sie ist nicht gegründet auf einer gesunden Motivation. Und das ist dann auch wieder schräg. Weil es sieht vielleicht nach außen manchmal so aus, als ob ich total mit dem Herzen dabei bin, aber eigentlich bin ich im Herzen kalt. Und mein Herz ist irgendwie gar nicht dabei. Die Lösung besteht hier daraus, dass wir Gott neu und tiefgehender erleben. Dass wir vielleicht erstmals überhaupt verstehen, wie groß seine Liebe zu mir ist. Dass er mich sieht, wie wir es gesungen haben. Dass er für mich gestorben ist. Dass seine Gnade für mich ausreicht. Dass er mich meint. Dass ich ihn kennenlerne als Vater, der bedingungslos für mich da ist. Die Lösung besteht hier darin, dass ich mich in Gott neu verliebe. Und dass ich ihn ranlasse an meine wunden Punkte. Und dafür brauchen wir Zeit. Dafür brauchen wir ein weiches Herz. Dafür brauchen wir irgendwie auch die Erkenntnis zu sagen, Gott, ich möchte mich dir öffnen. Ich habe hier ein Defizit. Ich spüre da etwas in mir, das ist nicht rund. Ich sehne mich nach mehr Gemeinschaft mit dir. Und ich möchte dir Raum geben, dass du mich berühren darfst. Das ist unsere Entscheidung. Wie weit wir hier an dieser Stelle gehen. Und die Gefahr ist, dass wir einfach drüber hinweggehen und uns in einen Aktionismus stürzen, der aber unsere innere Leere betäubt. Und dann sind die Dienste vielleicht gemacht in der Gemeinde, aber da ist auch immer so eine gewisse Bitterkeit dabei, wo man sich dann vergleicht mit den anderen und Mensch, aber die müssten ja auch mehr machen und warum mache ich jetzt so viel und so. Also es ist nicht diese Freude und Leichtigkeit im Dienen. Und ich glaube auch nicht die geistliche Kraft dahinter. Zwei Punkte habe ich noch. Seid ihr bereit für die nächsten 35 Minuten? Gut. Also, zwei Punkte. Ich habe es mal genannt, ein niedriges Selbstwertgefühl. Stell dir mal folgende Situation vor, in der Schule oder auf der Arbeit oder in der Gemeinde, da werden Leute für ein bestimmtes Projekt gesucht. Und da ist der Lehrer, der Chef oder der Leiter und die stellen das Projekt kurz vor und fragen so in die Gruppe hinein, kannst du dir vorstellen, mitzumachen? Was macht das mit dir? Welche Gedanken und welche Gefühle kommen bei solchen Fragen? Kannst du mal für dich reflektieren? Ich habe mal ein paar mögliche Gedanken. Vielleicht kommen Gedanken zum Beispiel in die Richtung, ich werde bestimmt nicht gebraucht. Da gibt es bestimmt andere, die können das besser. Vielleicht denkst du, meine Gaben reichen dafür nicht aus. Oder die Sorge und die Angst, was, wenn ich mich blamiere, wenn es nicht so funktioniert. Und ich glaube, dass diese ganzen Gedanken und Gefühle, die damit einhergehen, dass das alles menschlich ist. Aber ich glaube, es zeigt auch, wenn das massiv so ist, dass solche Gedanken da sind in deinem Leben, die halten dich ja normalerweise davon ab und blockieren dich, dass du in solchen Situationen dann nicht ganz leicht die Hand hebst und sagst, hallo, ich mache gerne mit, sondern du bist erstmal passiv. Und die anderen sollen machen und du ziehst dich zurück und schaust aus der Ferne zu. Ich glaube, dass die Ursache hierfür oft ein niedriges Selbstwertgefühl ist. Dass wir in uns selbst nicht so richtig sicher sind und vielleicht uns selbst auch gar nicht so richtig kennen. Und wir wissen vielleicht auch nicht, uns einzuschätzen, was kann ich denn gut und wo kann ich auch stolz auf mich sein? Und ich sage bewusst jetzt mal dieses Wort, wo ich stolz auf mich sein kann. Und was kann ich auch nicht gut und wo muss ich vielleicht auch nicht so mitmachen? Sondern das ist alles so ein bisschen diffus, aber da ist eine Unsicherheit in uns, sodass wir dann sagen, okay, ich kann gar nichts, ich mache gar nichts. Und auch hier ist es gut und richtig und wichtig, dass wir hier in einen inneren Heilungsprozess gehen. Und dass wir Gott daran lassen, nämlich Gott ist derjenige, der uns ja diesen Wert zuspricht und der uns sagt, du bist wunderbar gemacht. Und das ganze Wort Gottes spricht davon, dass Gott uns mit Gaben beschenkt hat. Wir sind alle reich beschenkt. Und ich behaupte mal, wir sind alle unterschiedlich beschenkt, aber wir sind alle reich beschenkt. Und jetzt geht bei dir schon wieder vielleicht der Gedanke los oder das Gefühl, nein, ich nicht. Du kannst ja gut reden, Nico, du stehst ja auch da vorne. Wir sind alle reich beschenkt. Die Frage ist, ja, mit welchen Gaben hat Gott uns denn beschenkt? Und hole ich diese Gaben hervor und wucher damit und mach was damit? Oder lasse ich alles liegen und bin passiv? Gott möchte dir und mir immer wieder zusprechen, dass wir Wert bekommen haben durch ihn, weil er uns liebt. Und seine Liebe müssen wir bei ihm nicht erkaufen, sie ist bedingungslos da, so wie wir sind. Bleib also nicht in dieser Lähmung stehen, sondern das Ziel ist, dass wir immer freier werden, um für Jesus aktiv zu werden. Dass wir ganz bei uns sind, damit wir uns auch ganz einsetzen können für das Reich Gottes. In Liebe und Dankbarkeit, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen können. Ein letzter Punkt, warum wir manchmal passiv sind, das ist der Punkt Sünde und Schuldgefühle. Da, wo wir dauerhaft in Sünden verstrickt sind, haben wir die Tendenz, uns von Gott, von Menschen und von Aufgaben in Gottes Reich zurückzuziehen. Weil wir irgendwie spüren, das passt nicht zusammen. Das ist heiliger Boden und das wird zu brenzlig. Ich fühle mich auch da unsicher. In der Begegnung mit Gott oder in der Begegnung mit anderen Christen und ich ziehe mich zurück auf mein eigenes Feld, ich isoliere mich, weil auch da fühle ich mich dann irgendwie sicher. Sünde treibt oft in Isolation und Passivität. Unser Herz wird hart, unsere Ohren werden taub und unsere Hände und Füße werden lahm. Manchmal ist es aber gar keine konkrete Schuld, die wir auf uns geladen haben, sondern manchmal lähmen uns auch so diffuse Schuldgefühle, die uns dann auch blockieren. Das fühlt sich dann an, als ob wir echt Schuld auf uns geladen haben, aber wenn man jetzt auch die Bibel da mal entgegenhält und weise Personen auch mal draufschauen lässt, dann würden die dir sagen, hey, das ist keine Schuld vor Gott, sondern du fühlst dich schuldig. Und dann ist oft dahinter, dass wir auch da eine Verprägung als Kind erlebt haben. Enge Erziehung, Elternhaus, wo sehr gesetzlich immer alles rigoros geordnet wurde. Und dann haben wir immer so eine Hab-Acht-Stellung. Wir haben immer Angst, was falsch zu machen. Aber es ist mehr das Schuldgefühl, als dass Gott sagt, du bist schuldig an der Stelle geworden. Deswegen ist wichtig für solche Leute, Licht reinscheinen zu lassen, sich Hilfe zu suchen, das Gespräch zu suchen, mal ein Seelsorgegespräch zu suchen, damit geklärt werden kann, was ist denn hier eigentlich los? Was blockiert dich denn? Ist es wirklich Schuld? Okay, dann kannst du diese Schuld vor Gott bekennen. Wir wissen, er ist treu und gerecht. Wir wissen, er hat den Weg zum Vater frei gemacht. Wir dürfen Gnade in Anspruch nehmen. Wir dürfen Dinge auch beichten und loslassen. Wir können Freiheit erleben, Vergebung erfahren. Aber es kann auch sein, dass vielleicht der Seelsorger sagt, hey, das ist keine wirkliche Schuld, die du da hast. Aber was macht dich denn so eng in deinem Denken? Vielleicht muss man mal da hinschauen und auch da Freiheit erleben. Ich glaube, ganz besonders führt dieser Punkt in Passivität, wenn es um Süchte geht in jeglicher Hinsicht. Also da, wo wir fortlaufend immer wieder in Suchtmechanismen stecken, sodass wir eigentlich jeden Tag vor Augen gehalten bekommen haben, wie schlecht wir sind, weil wir in diesen Süchten leben, führt das in eine Passivität, dass wir nicht fröhlich aufspielen können und fröhlich Reich Gottes bauen können, weil wir sind begrenzt und wir fühlen uns schwach. Wir sind mit unserer eigenen Schwäche konfrontiert. Und in all diesen Punkten gibt es immer einen Ausweg. Gott möchte nicht, dass wir in diesen Dingen gelähmt bleiben, passiv bleiben, sondern sein Weg ist immer, dass er uns in die Freiheit führen möchte und dass er alles dafür getan hat, dass es diese Freiheit gibt. Also bleib da nicht stehen. Wenn das dein Grund ist für Passivität, dann freunde dich nicht damit an und sag, es ist halt so. Ich krieg das halt nicht hin. Dann such dir Hilfe. Dann such das Gespräch. Dann lass reinschauen und bleib nicht da stehen, wo du bist. Weil es geht dir persönlich und dem Reich Gottes als Ganzes geht ganz viel verloren, wenn du passiv bleibst, wenn du gelähmt bleibst. Ich möchte die Musiker gerne nach vorne bitten. Wie ist es dir ergangen, in den Spiegel zu schauen, vielleicht manches zu hören, dich selbst zu fragen, ja, wie bin ich denn hier eigentlich unterwegs? Bin ich ein geistlicher Unternehmer oder ein geistlicher Unterlasser? Was hält mich in der Passivität? Für diejenigen, die vielleicht zu viel machen, euch möchte ich sagen, zieht eure Identität nicht über eure Dienste. Du bist kein besserer Christ, weil du richtig viel für ihn machst. Das ist nicht die Grundlage für dein Glaubensleben. Aber für die, die passiv sind und die ihren Weg da noch nicht so richtig gefunden haben, dir möchte ich Mut machen, dass du hier aus dieser Passivität aussteigst und dass du schmeckst, vielleicht auch als Sehnsucht schmeckst, wie schön es ist, im Reich Gottes dienen zu können. Wisst ihr, Dienst im Reich Gottes, egal was das jetzt ist, ob hier in der Gemeinde, außerhalb, zu Hause, an deinem Arbeitsplatz, auch da die letzte Predigt nochmal hören über die Berufung, das ist ja ganz vielfältig. Aber in dem, dass wir für Gott unterwegs sind und ihm dienen, geht ja nicht viel von uns weg, sodass wir dann leer sind, sondern wir werden reich beschenkt. Wir bekommen selbst am meisten von Gott wiedererstattet. Allein das Gespür, ich diene in etwas Größerem, was nun mal irgendwie wichtiger ist als mein Vorgarten oder mein Carport. zu wissen, Reich Gottes, Ewigkeitsdinge, es geht hier um Menschen, es geht um den Himmel, es geht um das ganz große Ding. Ich bin dabei, ich bin beteiligt, wow. Und zu spüren, wenn du dienst und wenn du dich gebrauchen lässt in deinen Gaben und Fähigkeiten, zu erleben, dass Gott an deiner Seite ist und dass er dich gebraucht. Das ist das Schönste. Du spürst, ich bin hier im Willen Gottes unterwegs. Ich mache jetzt nicht irgendwie mein eigenes Ding, um irgendwie zu gucken, dass ich irgendwie mein Wertpapierdepot nochmal steigere und so und deswegen schiebe ich da ein paar Sachen hin und her. Sondern nein, es geht hier um wichtige Dinge und Gott ist dabei und er segnet mich und er segnet die anderen durch mich. Ich bin in Partnerschaft mit Gott unterwegs. Egal, was du machst, es kann was sein, dass du auf der Bühne hier was machst, es kann sein, dass du praktisch was machst, wo dir auf einmal irgendwie Inspiration kommt, wie du hier Sachen zusammenbauen darfst und so. Ist ja ganz egal, was und wie, aber Gott ist drin. Ich möchte dir Mut machen, das zu greifen, das zu schmecken, da hineinzugehen und das zu erleben. Und es ist ein Motor für dein geistliches Wachstum. Wenn du nichts machst im Reich Gottes, dann ist es schwierig, geistlich zu wachsen, weil du keine Herausforderung hast und du kommst nicht an deine Grenzen, du bist nicht so sehr auf Gott angewiesen. Gott lädt uns ein, geistlich zu wachsen. Es wird dich an Grenzen bringen, immer und immer wieder. Es gibt viel ruhigere Sachen, die du machen kannst. Kannst du zu Hause Puzzle zusammenstecken, ist nett, aber es wird geistlich dein Wachstum nicht fördern. Ich lade dich ein, dass du aus Passivität rauskommst. Ich lade uns ein, aufzustehen, den Hintern hochzukriegen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Reden. Ich danke dir so sehr für deinen Heiligen Geist. Und ich vertraue dir, Geist Gottes, dass du dieses Thema, was auch nicht ganz so einfach ist, dass du sortierst für jeden. Dass das, was für jeden Einzelnen dran ist und auch gerade jetzt in sein Leben sprechen soll, dass jeder es hört, so wie du es gehört haben möchtest. Dass kein falscher Druck entsteht bei denen, die es gerade nicht brauchen können, aber dass du sehr gerne auch herausforderst, da wo Menschen diese Herausforderung und diese klaren Ansagen brauchen. Jesus, du siehst uns als Gemeinde und du siehst jeden Einzelnen darin. Und ich bitte dich, dass wir noch mehr zu einer Gemeinde werden, wo jeder sich aktiv einbringt. Wo es nicht die gibt, die ganz viel machen und die gibt, die ganz wenig machen, sondern wo das gut ausgewogen ist. Und wo wir dich darin erleben. Komm und begegne uns da, wo wir stehen. Da, wo wir Heilung brauchen, komm und heile du uns. Da, wo wir Vergebung brauchen, da ist immer genug Vergebung da, genug Gnade bei dir. Herr, da, wo wir Hilfe brauchen von außen, von Menschen, die schlauer sind als wir und die ausgebildet sind, ich bitte dich, dass du die Hürden für diese Suche nach Hilfe senkst und dass wir den Mut haben, sie in Anspruch zu nehmen. Schenk du uns die Sehnsucht nach Freiheit, die Sehnsucht nach mehr Leben mit dir. Und so bete ich darum, dass du uns jetzt nochmal nahe kommst, wenn wir Lieder zu dir singen, dass wir eine Antwort geben können aus unserem persönlichen Leben dir gegenüber. Amen.